Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das mit den Grüßen, das ging irgendwie eben ein bisschen zu schnell. Also ich möchte auch ganz herzliche Grüße bestellen, natürlich einmal aus unserer Gemeinde. Wir sind nicht weit weg, im Oberbergischen Kreis, Gummersbach, Waldbrüll. Also das ist unser Ort, das ist eine kleine Stadt. Und ja, wir dürfen dort am Stadtrand so in einem Viertel, das heißt Eichen, eine Gemeinde sein, haben auch ein Bethaus, so ähnlich wie ihr. Und bestellen auch ganz herzliche Grüße immer, besonders von den Ältesten noch, haben sie das diese Woche noch extra mitgeteilt. Und auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin mit unseren Missionseinsätzen oder Hilfsfahrten, dann bestellen die Geschwister auch ganz viele Grüße. Zuletzt waren wir in der Türkei in den Osterferien und dort auch sind auch ganz viele Geschwister, die Grüße bestellt haben. Türken. Und auch Iraner, ich sehe, hier sind auch viele Iraner, wir haben dort auch immer wieder Leute getroffen, die Farsi sprechen und dann wird es deutlich, ja, es gibt überall Christen und überall auch Menschen, die Gottes Wort brauchen. Und natürlich auch liebe Grüße aus der Ukraine, wir sind einige Male dort gewesen, haben auch Ende des Monats wieder vor, dahin zu fahren. Ich habe gemerkt, hier sind auch Ukrainer, ich kann sie auch auf Ukrainisch grüßen, my vas vitaim. Auf Ukrainisch, also wir freuen uns. Bei uns in der Gemeinde sind auch viele Ukrainer, auch bei uns zu Hause. Und das ist schön, dass Gott seine Gemeinde baut und dass wir alle zusammen sein dürfen. Und dann muss ich noch einen ganz lieben Gruß bestellen von einem Bruder Michael, den wahrscheinlich keiner kennt. Auch wir kennen ihn nicht richtig. Er wohnt in Düsseldorf und ich habe heute Morgen noch mit ihm telefoniert, weil wir immer die Hilfsgüter zusammen sammeln. Und der sagt mir jedes Mal, dass ich überall Grüße bestellen soll, weil er ist schon ein älterer Mann, schon auf Rente, aber immer noch aktiv. Und das muss ich immer tun, mache ich auch hiermit. Also ein Michael aus Düsseldorf mit Jeremia Kapitel 17. Da besonders im 9. Vers heißt es, der Herr sieht jeden und wird jedem vergelten entsprechend seinen Werken. Und ja, damit grüßt er euch. Aber jetzt möchten wir zu dem Thema kommen, der heutigen Predigt. Ich habe diesen Dienst sehr gerne gemacht. Ja, wie gesagt, Johann Gruner, der sprach mich vor einigen Wochen an, diesen Dienst zu übernehmen und hat auch schon direkt mitgeteilt, nachher war ich aber auch mit dem lieben Bruder Ebert noch in Kontakt, dass hier eine internationale Gruppe da ist, die sich trifft und wir sind alles Kinder Gottes. Und ich wollte gerne mit euch zusammen, weil das ja auch so international ist und auch sprachlich schwierig ist, das auch ein bisschen visuell machen mit einem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen kennt, den Maler aus dem 20. Jahrhundert, Zanetti, das wird wahrscheinlich unbekannt sein. Ich habe dieses Bild im Religionsbuch gesehen. Ich bin Lehrer an der Schule bei uns in Waldbrunn, eins meiner Fächer neben Physik, Mathe ist auch noch Religion, tue ich sehr gerne. Und mich hat dieses Bild seinerzeit sehr fasziniert. Es stellt den Apostel Petrus dar, so heißt auch dieses Bild. Und der Maler, der zeichnet den Petrus als älteren Mann, ich würde sagen, rückblickend auf sein Leben, was alles gewesen ist. Und klar, wir sind auch mit dem Herrn unterwegs und egal wie alt wir sind, wir schauen auch manchmal zurück, was hat der Herr eigentlich alles getan? Und dann reflektieren wir und sagen, ja, wo stehe ich heute und jetzt? Und wie geht's jetzt weiter? Was will der Herr mit mir und was hat der Herr mit mir und auch mit uns vor? Diese Frage stellen wir uns doch immer wieder. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern. Ich hoffe, ich darf das so. Ich kenne die Gemeinden nicht immer wieder, bin ich auch in verschiedenen Gemeinden unterwegs, auch im Ausland und ich nehme mir dann einfach die Freiheit. Einfach mal zu fragen, das könnt ihr auch in Iranisch sagen oder in welcher Sprache auch immer. Welche Gegenstände fallen euch auf, die der Maler hier eingezeichnet hat, die eine Bedeutung haben aus dem Leben des Petrus, die also symbolisch für etwas stehen. Es müssten mindestens 4 sein, aber mal sehen, wie viel wir entdecken. Vielleicht einfach mal so frei raus, was fällt euch so als erstes auf? Ja, das sind schon fast alle genannt. Ne? Könnt ihr den Hahn sehen? Wie heißt Hahn denn auf Iranisch? Ich frage auch immer wieder, wie? Chorus? Okay, aber wir wissen auch, wofür der Hahn steht. Da braucht man gar nicht mehr so sehr vertiefen, wenn wir die Bibel schon ein bisschen gelesen haben. Was haben wir noch? Die Schlüssel. Da wird es schon schwieriger. Was haben die Schlüssel denn mit dem Petrus zu tun? Da gibt es einen Vers, einen Schlüsselvers. Weiß den vielleicht jemand? Will das jemand erwähnen? So nicht unbedingt wörtlich zitieren, aber um was es da geht? Nicht wahr? Schlüssel des Himmels. Wir werden das auch gleich sehen. Petrus hatte ja eine besondere Beziehung zum Herrn und der Herr hat ihm die sogenannte Schlüsselgewalt gegeben. Wir werden auch nachher sehen, dass das auch auf die anderen Jünger übertragbar ist. Steht auch sowohl als auch an Petrus, aber auch an die anderen Jünger, was ihr binden werdet und was ihr lösen werdet auf der Erde. Und dann dürfen wir auch uns fragen, was bedeutet das für uns, wenn wir an Schlüssel denken? Ja, und was haben wir noch gehört? Licht, ganz oben, ne? Da ist ein Leuchter, das stimmt. Da werden wir auch nochmal kommen. Seht noch jemand was? Eine Sache würde ich, ja genau, das Netz, ne? Die Netze. Lass uns mal Stück für Stück vorgehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Mein Bibelvers oder die Stelle, die mich zu dieser Predigt motiviert und auch inspiriert hat, ist aus dem 2. Petrusbrief, das erste Kapitel, der erste Vers. Also der Einstieg in den 2. Petrusbrief. Der Petrus hat ja 2 Briefe uns geschrieben oder den Geschwistern damals geschrieben, den 1. und den 2. Petrusbrief. Und es ist interessant zu beachten, wenn jemand das mal vergleichen will, da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied, wie er sich vorstellt in diesen 2 Briefen. Im 1. Petrusbrief, da sagt er etwas weniger. Da sagt er Petrus, Apostel Jesu Christi. Aber hier, wenn wir das Bild mal weiterklicken, das nächste Bild, ach so, ich darf hier weiterklicken mit meinen Präsentern. Ja, vielen Dank. Habe ich ganz vergessen, dass das vielleicht auch hier funktioniert. Da schreibt er so, Simon Petrus, Knecht, könnte man auch als Sklave übersetzen, da steht das griechische Wort doulos im Urtext. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Also der Unterschied ist erstmal der, dass er sich hier als Simon Petrus bezeichnet. Wir kennen ihn oft so als Petrus, aber der Mann hieß Simon. Den zweiten Namen hat er ja erst bekommen. Und wir werden feststellen, er blieb auch Simon. Jesus hat meistens zu ihm auch Simon gesagt, Simon, Simon, ich habe für dich gebetet. Oder Simon, liebst du mich am Ende? Das blieb auch ein Simon. Auch die ersten Christen haben ihn so genannt. Und hier stellt er sich so vor, im Gegensatz zum ersten Brief. Und er schreibt nicht nur Apostel, sondern auch Knecht und Apostel. Das scheint ihm wichtig geworden zu sein, im Alter. Ich denke mal, den 2. Petrusbrief, natürlich hat er später geschrieben, wo er schon viel hinter sich hatte. Und jetzt betont er das nochmal in seiner Vorstellung. Wer bin ich? Ich bin Simon und Petrus. Und ich bin Knecht und Apostel. Erst das eine und dann das andere, Jesu Christi. Und er schreibt es an denen, die den gleich kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle mit angesprochen fühlen. Wir haben einen gleich kostbaren Glauben empfangen wie der Apostel Petrus. Und dann lasst uns mal auf das erste Bild schauen. Jawohl, das ist auch die erste Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, möchte ich gerne lesen. Eine relativ bekannte Begebenheit. Also wir sind jetzt bei dem Netz, das als letztes genannt wurde. In der chronologischen Reihenfolge würde ich sagen, könnte das auch an den Anfang stehen, weil Petrus war Fischer von Beruf. Er war Handwerker und er kannte sich eigentlich gut aus, gewerblicher Fischer. Und er hat seinen Dienst oder seine Arbeit gemacht, nicht alleine, mit anderen zusammen. Vielleicht hatten die auch mehrere Gewerbe damals am See Genezareth gegründet. Und das war sein Leben, sein Geld zu verdienen. Eine Familie hatte er und er war wahrscheinlich auch einer, der den Ton angab, auch schon damals im Beruflichen. Und es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn aufdrängte, also auf Jesus, um das Wort Gottes zu hören, dass er an den See Genezareth stand. Und er sah 2 Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er stieg aber in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff. Als er aber aufhörte zu lehren, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich sie hinablassen oder will ich das Netz hinablassen. So fing eine der Begegnungen Jesu mit Petrus an. Wenn sie ihre Netze gewaschen haben oder wuschen, dann müssen wir wissen, das war eine sehr harte Arbeit. Wer schon mal am Strand war und weiß, das riecht auch nicht immer gut, die Netze zu waschen. Und das muss aber passieren, sonst werden die verderben für den nächsten Tag. Das heißt, das ist eine Arbeit, die nach Feierabend gemacht wurde. Und wie deprimierend war dieser Feierabend? Jeder von uns mag ja den Feierabend, oder? Und der Feierabend ist bei uns ein schönes Wort. Wenn man sagt, ich wünsche dir einen guten Feierabend. Oh, super, das hast du gut gesagt, das geht gut. Aber ein Feierabend nach einem Arbeitstag oder nach einer Schicht, in der man nichts verdient hat, das ist deprimierend. Wären sie zu Hause geblieben, würde die Welt jetzt anders aussehen. Hätten sie gar nicht gearbeitet. Erstens, sie wären ausgeschlafen und die Netze hätten sie auch nicht waschen müssen. Sie hätten genauso viel verdient als mit diesem ganzen Aufwand. Also ein absolutes Tief für einen Arbeiter, für einen Mann und für eine Frau, die sich angestrengt hat und geschuftet hat, gerackert hat und nichts. Und jetzt kommt noch einer, der nicht vom Fach ist. Wahrscheinlich kannten sie sich, Jesus kam ja auch aus der Gegend und stammte aus der Gegend. Aber er war eines anderen Handwerks, nicht Fischer, Zimmermann oder aus der Baubranche kam Jesus her. Und der will jetzt eine Belehrung erteilen. Und das mögen Männer, besonders Meister, Fachleute gar nicht. Ihr kennt das ja, wenn ihr Handwerker habt und ihr einer hat so gesagt und da kommt ein anderer, das geht gar nicht. Und schon gar nicht, wenn der keine Ahnung hat. Und meistens denken die Handwerker oder oft über den anderen, der hat nicht so die Ahnung. Also das ist schon mal ein natürlicher Konflikt, der normalerweise menschlich jetzt aufbrausen würde. Aber die Überschrift über diesen Punkt heißt ja Simon, der gehorsame Knecht. Das hat ihn jetzt ausgezeichnet. Er wusste, Jesus ist nicht irgendeiner, der dahergelaufen gekommen ist. Das ist Jesus Christus, der die Worte Gottes zu uns redet. Das hat er schon gewusst. Und Jesus machte ihm ein wunderbares Angebot. Bevor er überhaupt diese provokante Aussage tätigt mit den Netzen nochmal, sagt er, lass mich dein Boot benutzen. Oder das Boot wird jetzt zu einer Kanzel. Er setzte sich in das Boot, das Petrus gehörte. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild, dass der Herr uns mit einbezieht. Jeder von uns hat irgendwo ein Boot im übertragenen Sinne. Ein Auto, ein Haus, Besitz, was immer wir auch haben. Und wenn der Herr fragen würde, darf ich dein Auto, dein Boot im Bilde gesprochen benutzen, was würden wir sagen? Das ist vorbildlich, wie Petrus hier reagiert. Sofort klar, Jesus darf es benutzen und er predigt vom Boot aus und erzählt den Leuten von Gott Worte des Lebens, eine Kanzel. Der Herr braucht es seiner Zeit, als sie nach Jerusalem reingegangen sind und den Esel brauchten, da gab es diesen Satz, der Herr braucht es. Damals waren Esel nötig, den der Herr braucht. Und die Besitzer haben gesagt, ja, könnt ihr haben. Funktioniert das heute auch noch? Ich hoffe und wünsche, ja. Ich kenne einen ganz lieben Bruder, der heißt Martin Link, der hat eine große Firma, ist wahrscheinlich Multimillionär und hunderte von Fahrzeugen. Er wohnt in Korntal und ist mit Lichten Osten sehr verbunden. Ein ganz lieber Bruder. Und wenn wir Nöte haben und Fahrzeuge brauchen, wie gesagt, der hat über 100 Lkw in seiner Spedition und in seinem Werk, das ist auch ein Werk, was die da haben, sagt er, Peter, ihr kriegt einen ganz nagelneuen. Aber wenn dir in der Ukraine, wenn der gestohlen werden sollte oder wenn irgendwas damit passiert, ist kein Problem. Nehmt nur einen Bericht mit von der Polizei, fahrt nicht einfach so nach Hause. Und dann ist alles gut, um den Rest braucht ihr euch nicht zu kümmern. Und er gibt ihn uns vollgetankt und wir brauchen ihn aber nicht vollgetankt wiedergeben. Und alle Straßengebühren sind auch noch inklusive. Der Herr braucht es. Ich musste staunen, als er das so sagte, als ich zum ersten Mal da war. Ich weiß nicht, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von einer Missionsgruppe, die wollte nach Rumänien fahren. Hier, glaube ich, trifft sich auch eine Rumänien-Gruppe, ne, in diesem Haus, auch von unserem Hilfswerk. Und die wollten mit einer größeren Gruppe mit 5 Fahrzeugen fahren. Und dann fehlten denen aber Fahrzeuge, ein VW-Bus. Und einer von dieser Gruppe, der war so im Gebet und die Fahrt sollte schon stattfinden, ich glaube nächste Woche, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, in nächster Zeit auf jeden Fall. Und er geht so zum Einkaufszentrum, sagen wir mal zum Aldi und ist so im Gebet und in Gedanken, boah Herr, wir brauchen noch ein Fahrzeug. Und dann sieht er auf dem Parkplatz genau so ein Fahrzeug, für das er gebetet hat. Ein VW-Bus mit 9 Sitzplätzen und auch so von der Ausstattung her, so wie es sein sollte. Stimmt das oder nicht? Er geht auf den Besitzer zu Ein wildfremder Mann. Ich habe es auch nicht geglaubt, wenn der Bruder mir das nicht erzählt hätte und wir uns nicht kennen würden. Er geht auf den zu und sagt, hören Sie mal, wir wollen einen Missionseinsatz, einen Hilfseinsatz in Rumänien machen. Und das Auto, was Sie hier haben, das passt genau nach unseren Wünschen. Ob wir das haben könnten für den Missionseinsatz. Das Gespräch ging dann noch hin und her. Am Ende hatten Sie ein Fahrzeug von einem wildfremden Mann. Der Herr braucht es. Und das ist meine erste Ermutigung für mich und ich hoffe auch für jeden von euch. Wenn wir hören, der Herr braucht es, wenn der Herr uns etwas zeigt von dem, was wir haben, es ist ein Vorrecht. Es wird kein Schaden sein. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn wir uns abmühen mit den Händen, dass da wir werden Verluste machen. Ja, wir müssen ja Geld verdienen damit. Und was ist, wenn das kaputt geht? Und welche Versicherung kommt dann auf? Ne, solche Gedanken gehen dann. Ich will auf keinen Fall leer ausgehen. Diese Gedanken sind unwichtig, wie wir gleich auch sehen werden. Als Jesus nämlich das Boot, den VW-Bus oder was auch immer gebraucht hat von Petrus, sagt er diesen sehr interessanten Satz. Lasst eure Netze zum Fang hinab. Und wie gesagt, hier müsste es normalerweise einen Konflikt geben. Und ich glaube, Petrus hat oft an diese Begebenheit gedacht. Wenn er ein Netz gesehen hat, wie wir da im Bild eben gesehen haben, dann hat ihn das bestimmt erinnert. Übrigens, so eine Geschichte gibt es ja zweimal nach der Auferstehung, eine ähnliche Geschichte mit den Netzen und den Fischfang. Und Petrus sagt hier das einzig Richtige. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Stimmt. Wir waschen die Netze jetzt, weil es sein muss, damit sie nächsten Tag wieder benutzbar sind und die Drähte und das Gewebe nicht angefressen wird, kaputt geht. Wir haben nichts gefangen. Stimmt. Und es macht auch keinen Sinn, die Netze jetzt über Tag hinabzulassen, weil die Fische sind am Tage weit unter der Wasseroberfläche. Da kommt man nicht dran. Das geht nur nachts, wenn überhaupt. Und dann sagt er aber den entscheidenden Satz, aber auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Und was dann passierte, möchte ich einfach noch lesen, weil es so schön war. Immer noch Lukas Kapitel 4, ab Vers 6 jetzt. Ne? Lukas Kapitel 5, Entschuldigung, ab Vers 6. Und als sie dies getan hatten, ich habe das extra hervorgehoben, sie hatten es einfach getan. Gegen jegliche Logik, gegen das berufliche Fachwissen. Sie hatten es getan. Umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfe. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu ihnen, zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe aus dem Land, ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie waren jetzt versorgt für eine längere Zeit. Irgendeiner von ihnen, vielleicht der Zebedäus, konnte die Fische auf den Markt zu Geld und zum Unterhalt der Familien umsetzen. Das hat der Herr gemacht mit einfach einem Wunder, so wie er die Schöpfung geschaffen hat. Wir wissen es nicht, wie er es gemacht hat, aber er macht es. Und diese Ermutigung soll auch uns allen gelten. Wenn wir auf den Herrn vertrauen und der Herr uns etwas sagt und wir das einfach so tun, nicht weil wir das logisch erfassen, weil es so dran ist, dann wird der Herr uns reichlich segnen. Und dann werden auch unsere Netze vielleicht zu reißen drohen. Die werden zu klein sein, all den Segen aufzunehmen, den der Herr uns geben und schenken will. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, die Gemeinde und jeden persönlich als Bruder im Herrn, als Schwester im Herrn. Wenn der Herr es möchte, werft die Netze nochmal raus. Geht zum Nachbarn nochmal und erzählt ihm das Evangelium. Oder helft jemandem, dem mir schon oft genug geholfen hat, wo er vielleicht sagt, das bringt nichts mehr. Besucht Menschen, so wie Jesus davon gesprochen hat, von den Taten der Gnade. Ich war krank, ihr habt mich besucht, im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ihr habt mir zu essen gegeben, zu trinken gegeben. Es gibt viele Nöte, aber es muss vom Herrn kommen. Und wenn der Herr sagt, und das ist schon zum wiederholten Male vielleicht auch sinnlos, lasst uns ermutigt sein, die Netze nochmal hinauszuwerfen. Ich weiß nicht, welche Netze hier bei euch und bei Ihnen da sind, was eure Aufgaben sind. Ich kenne die Gemeinde nicht, ich bin zum ersten Mal hier. Ich könnte es höchstens versuchen, für mich im Gebet vom Herrn herauszufinden. Aber ich möchte euch und uns gerne dazu ermutigen. Petrus sagt dann noch im Vers, ich bin ein sündiger Mensch. Das habe ich auch hervorgehoben in diesem achten Vers. Er hat das gecheckt. Das funktioniert nicht so mit seinem Leben und von sich aus eigener Kraft. Und das bleibt auch so bei uns. Petrus ist auch ein sündiger Mensch geblieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr ihn abgeholt hat, in die Ewigkeit hinein. Das irdische Fleisch, unser Körper, unser Denken, unser Sinnen ist verdorben und bleibt es auch. Wenn wir vom Herrn geheiligt sind, dann nimmt sich der Herr unserer Schwachheiten an. Petrus möchte hier etwas anderes, sehr menschlich. Er sagt, Herr, ich kann nicht mit dir zusammen sein. Das passt gar nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Ich bin ein sündiger Mensch, du bist heilig. Das wird nicht funktionieren. Aber Jesus sagt ihm eine gute Antwort. Wenn Menschen soweit sind, wenn wir das auch so erkannt haben, dann gibt Jesus ihm eine gute Antwort. Er gibt ihm nicht die Antwort, die der Zeitgeist uns gibt. Kennt ihr das, was der Zeitgeist uns sagt, was die Menschen uns sagen? Auf Ansichtskarten, auf Glückwünsche. Da heißt es manchmal etwa so, glaub an dich, vertrau dir selbst oder sei du selbst. Was heißt das? Ich selbst sein, ein sündiger Mensch. Oder, was mich am meisten Kopf zerbrechen, bleib wie du bist. Das ist auch so ein toller Wunsch. Wenn ich so gucke auf mein Leben, auf meine Schwachheiten und auf bleib wie du bist, ganz ehrlich, lieber nicht. Ich will mich vom Herrn verändern lassen. Das ist ein Wunsch, der mag übrigens sehr gut gemeint sein. Ich will niemanden verurteilen, der das sagt. Er hat auch eine gute Absicht, aber ich nicht. Petrus möchte nicht so bleiben, wie er ist. Und wir als Christen sind auch im Prozess der Heiligung. Wir dürfen uns jeden Tag vom Herrn verändern lassen. Oder sei du selbst, lieber nicht, der Herr soll verherrlicht werden. Und der Herr sagt etwas ganz anderes als der Zeitgeist. Nicht bleib wie du bist, sei du selbst und glaub an dich. Nein, er sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Es stimmt, Jesus widerspricht nicht. Stimmt, du bist ein sündiger Mensch, von dir aus wirst du es nicht schaffen. Selbst das Fischen wird so gerade reichen, um ein jämmerliches Leben zu führen. Wir von uns aus, wenn wir auch Geld haben und wenn wir auch das eine oder andere erreicht haben, es ist nicht die Erfüllung. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fürs Reich Gottes gewinnen, Menschenfischer sein. Nicht böse gemeint, nicht Menschen unterdrücken, quälen, befreien fürs Reich Gottes. Und Petrus durfte sehr gut erfahren, was das heißt. In dem Moment ließ er alles stehen und liegen, das alte Leben. Das könnte seine erste Bekehrung sein oder sein Umkehr, sein Umdenken. Und er hat sich gewagt auf die Reise mit dem Herrn. Und er ging mit Jesus durch dick und dünn. Auch wenn es stürmisch war und er die Anweisung vom Herrn hatte, steig aus dem Boot hinaus, die anderen Jünger blieben drin. Petrus hat seinen Fuß aus dem Boot ins Wasser gestellt. Das ist schwer, wenn der Herr uns etwas auferlegt, etwas aufträgt, zu sagen, ich steig aus dem Boot aus. Aber der Herr sagt es, ich bin da, fürchte dich nicht. Ja, wir kommen zu dem nächsten Punkt. Wir schauen ja nochmal auf das Bild und auf den Vers. Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Woran hat der Petrus auch oft gedacht? Das war hier als erstes genannt. Ich glaube, das hat der Maler bewusst gemacht. Wenn Kinder da sind, denen fällt das auch immer als erstes auf. Und das ist natürlich der Hahn. Der Hahn ist erstmal ein Tier, das kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Also besonders, wenn man morgens länger schlafen will bei uns, wo wir sind im Oberbergischen, sind auch schon Hahnenschreie zu hören. Aber es gab auch schon Fälle, wo wir mit Jugendlichen übernachten, haben sich Leute furchtbar aufgeregt. Was ist das denn? Man kann gar nicht schlafen. Der Hahn nervt, kann den nicht einer mal köpfen und in die Suppe tun. Ich persönlich mag das Tier auch nicht, ganz offen gesagt. Weil ich hatte ein Trauma als Kind. Wir wohnten auch in der Landwirtschaft und hatten Hühner. Und ein Hahn hat mich angegriffen, einmal im Stall. Und seitdem mag ich dieses Tier einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus das auch nicht gemocht hat. Weil der Hahn hat ihn an etwas erinnert, woran der Herr uns auch wieder erinnert. Jeder von uns, denke ich, hat so einen Hahn oder Hähne im Leben, wo der Herr uns liebevoll hinweist auf das, was gewesen ist. Petrus war schon unterwegs mit dem Herrn. Er war in der Nachfolge, so wie wir auch sind. Lass uns aufschlagen, Lukas Kapitel 22 und diese Verse auch für uns lesen, ab Vers 60 und Vers 62. Lukas Kapitel 22, die Verse ab Vers 60 dann. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas beschreibt diese Begebenheit sehr ausführlich, auch von dem Blickkontakt mit dem Herrn. Es ist nicht überall in den Evangelien, aber bei Lukas finden wir das. Der Hahn kräht und Jesus ist da gefangen und wird da von einem Platz in den anderen geführt, so wie man heute bei uns noch im Deutschen sagt, von Pontus nach Pilatus gebracht, von den hohen Priestern dann zu Pilatus, beim Herodes und so weiter und so fort. Und während diesem Leidensweg, ne, auf der Via Dolorosa befindet sich unser Herr, blickt er den Petrus an. Nicht vorwurfsvoll, nicht anklagend, du taugst nichts, das war's, mit dir kann man keine Gemeinde bauen. Er hat es ihm ja schon vorher gesagt, wir werden auf diesen Vers noch kommen. Nein, er blickt ihn voller Liebe an und es wird kein Wort gesprochen, ist gar nicht nötig. So blickt der Herr uns auch an. Wenn wir das Abendmahl halten, dann blickt der Herr so auf uns herab mit seinen liebevollen Augen, leidend und sagt uns etwas ganz, ganz anderes. Natürlich, das war nicht in Ordnung. Petrus hat den Herrn verleugnet, nicht verraten wie der Judas, aber verleugnet dreimal. Ich würde sagen, Klammer auf, Klammer zu, so wie ich und wir das wahrscheinlich oft schon gemacht haben. Wir haben eine Gelegenheit, uns zum Glauben zu bekennen, zu den christlichen Werten zu bekennen, zu den Werten der Bibel zu bekennen. Aber wir sagen oft, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, habe ich nichts mit zu tun oder sind einfach still. Und wenn wir dann herausgefordert werden, Moment mal, gehörst du nicht auch irgendwie da zu denen und so weiter? Ja, nicht wirklich und so weiter und so fort. Das ist sehr schade. Und das tut uns mir dann auch manchmal leid, wenn ich die Gelegenheit habe. In der Schule manchmal, im Unterricht oder in der Pause, da fragen Kinder manchmal. Und ich habe so viele andere Dinge im Kopf, dass ich dann feststelle, warum hast du nichts gesagt? Es hätte ein Gespräch über den Glauben geben können, über den Herrn und wie groß der Herr ist. Aber wir tun es nicht. Wir schämen uns, offen gestanden, manchmal mit unserem Herrn, weil wir denken, wir würden ohne ihn besser dastehen. Und das ist sehr schade und traurig. Und daran erinnert uns der Hahn im Bilde gesprochen beim Petrus. Wohin sollten wir gehen mit dem Versagen? Petrus hat das erkannt, er weinte, es tat ihm leid und ich bin mir sicher, er hat in dem Moment gebetet. Was er gebetet hat, wissen wir nicht und wie er, was ihm alles durch den Kopf gegangen ist, aber er blieb in Gedanken bei Jesus. Er folgte der Gruppe immer noch von fern bis zur Kreuzigung und er blieb auch dran und hat nachher die wunderbare Verheißung bekommen. Ja, wir gehen zum nächsten Symbol oder zum nächsten, was hier steht, wurde auch schon gesagt, die Schlüssel. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, was bedeuten die Schlüssel? Jeder von uns hat doch einen Schlüssel, einen Schlüsselbund in der Hand, oder? Ich habe meinen Schlüsselbund vom Fahrzeug gerade in die Handtasche von meiner Frau gelegt, da ich dachte, damit er nicht verloren. Aber ihr habt doch einen Schlüssel. Ebert, hast du einen Schlüsselbund? Darf ich dir mal kurz zur Illustration hier benutzen? Hast du einen dabei? Ich will mal gucken, was da so dran hängt. Aber kriegst du alles wieder? Ich will das nur zur Illustration. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben es nicht abgesprochen. Vielen Dank. Also das scheint ein sehr wertvoller Schlüssel zu sein. Von derselben Marke ist auch unser Schlüsselsystem in der Schule. Das Schlüsselsystem kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro, schätze ich mal. Wofür immer der auch ist. Ein sehr wertvoller. Hier sind so kleinere Schlüssel. Der kleine hier hat nicht so einen Wert, würde ich sagen. Der schließt wahrscheinlich irgendwas. Briefkasten, habe ich mir gedacht. Der scheint auch wertvoll zu sein. Ich will das nicht wissen, das geht mich auch nichts an. Das ist der Gemeindeschlüssel. Ich denke, ein Schließsystem. Ne? Jeder Schlüssel steht ja für etwas, für eine Verantwortung, nicht wahr? Wer einen Schlüssel hat, kann etwas öffnen und schließen, was andere nicht tun sollen. Und damit hat er eine Verantwortung, ob das in der Gemeinde ist, ob das im Beruflichen ist, ob das das eigene Haus ist, Manchmal ist hier auch noch ein Autoschlüssel dran, der sieht ganz komisch aus. Da würde ich gerne mal wissen, warum der so aussieht. Aber klären wir später. Ein Schlüssel bedeutet Verantwortung. Und ich denke, jeder von uns hat einen Schlüssel, oder? Vielleicht der eine nicht so für so eine große Firma. Ich habe nicht so eine hohe Verantwortung vielleicht. Oder ich habe nicht so ein großes Haus, ich habe nur eine kleine Wohnung. Oder ich in der Gemeinde habe ich auch noch nicht das Vertrauen, dass ich hier die Räumlichkeit. Das mag alles sein. Ich habe vielleicht nur einen Schlüssel für einen kleinen Fahrradkeller. Aber wir haben etwas vom Herrn anvertraut bekommen. Und ich würde uns einfach ermutigen, darüber nachzudenken, mal den Schlüsselbund heute ganz besonders zu betrachten und über jeden Schlüssel mit dem Herrn zu sprechen. Welche Verantwortung hast du mir da auferlegt? Natürlich geht es um die Menschen, nicht um Waren und nicht um Geld. Mit welchen Menschen habe ich zu tun? Was ist in meinem Alltag relevant? Und wo darf ich dir dienen? Petrus bekommt einen sehr, sehr harten, einen harten Auftrag, kann man aber auch anders formulieren. Also einen sehr, sehr großen Auftrag, eine sehr hohe Verantwortung. Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 16. Den 17. Vers oder ab Vers 17. Da war auch so eine Situation, wo die Jünger Jesu auch in einer Krise waren und Jesus fragt, was sagen die Menschen über mich? Der eine, Elia, du bist ein Prophet. Und Petrus bekennt es, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kommt dieser 17. Vers, was der Herr ihm dann antwortet. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus oder Kephas. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird auch in den Himmel gelöst sein. Eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Manchmal denke ich, Herr, ist das noch gerechtfertigt? Was Petrus binden wird, wird gelten für hier auf der Erde und auch in der Ewigkeit. Ist das nicht eine Nummer zu hoch? Im 18. Kapitel, einfach zwei Kapitel weiter lesen wir denselben Auftrag nochmal an alle Jünger, wie ich vorhin schon nebenbei erwähnte. Und deswegen dürfen auch wir überlegen und nachdenken, was heißt das für uns? Der Herr vertraut uns mit den Schlüsseln etwas ganz Wichtiges an. Menschen nämlich. Wir werden von den Reichtümern und Besitz nichts in den Himmel mitnehmen, aber die Menschen, die uns umgeben, unsere Familie, unsere Mitmenschen, Nachbarn, die vielleicht schon, wenn der Herr Gnade schenkt. Natürlich hängt das nicht von uns ab, ob sie erreicht werden und gewonnen werden fürs Reich Gottes. Das macht alles der Herr, aber er will uns beteiligen. Und das ist so gewaltig, dass ich hier mit dem Vers auch nicht ganz klarkomme. Wie viel Verantwortung legt der Herr uns eigentlich auf mit diesen Schlüsseln? Und ich möchte uns auch hier ermutigen, für uns persönlich darüber nachzudenken. Was will der Herr von mir haben? Welche Verantwortung, für welche Menschen darf der Herr mich gebrauchen? Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern immer der Herr, so wie das bei Petrus auch war. Aber der Herr möchte mit uns gehen. Wir schauen uns die nächste Bibelstelle an, auch Matthäus. Matthäus 16, da sind wir jetzt, Matthäus 16, Vers 17 und von 18 haben wir schon gesagt, 18, 8. Aber ich glaube, das ist hier nicht auf der Folie, wo dann das Ganze an die Jünger gesendet wird. Petrus hat auch erkannt, dass das nicht heißt zu herrschen. Nach dem Motto, wir dürfen diktieren, wer in der Gemeinde eine Position hat, wer irgendwie eine leitende Funktion hat, der darf diktieren. Petrus hat es in seinem Brief ganz deutlich gesagt, selbst an die Ältesten. Nicht als die da herrschen, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, freiwillig, gottgemäß, nicht als die da herrschen, sondern indem ihr selbst zu Vorbildern der Herde werdet. Und Petrus durfte das lernen, so zu leiten, wie es gottgemäß war, in seinem Namen. Und deswegen hat er auch den Namen Kephas bekommen. Kephas, die hebräische Form für Fels, Stein, Petrus, die griechische Form dann für den Felsen. Und erst nach Pfingsten hat sich diese Bezeichnung bei ihm so nach und nach durchgesetzt. Und das ist interessant, wie die ersten Christen gekennzeichnet wurden. Ich komme jetzt zur Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da wird auch, nicht nur bei Petrus, das ist interessant, er war nicht alleine. Er war kein hat keine One-Man-Show gemacht. Oft scheint es uns so. Ja, Petrus, der ging voran und die anderen folgten einfach nur. Nein, er war auch ein Teamplayer. Sie gingen zusammen mit dem Johannes. Das war derselbe Johannes, mit dem sie noch vor kurzem so eine kleine Auseinandersetzung hat. Bei dem zweiten Fischfang, auf den ich jetzt nicht eingehen werde, am Ende des Johannesevangeliums, sagt Petrus, was ist mit diesem hier, mit dem Johannes? Scheint so, als ob da Missverständnisse waren. Vielleicht auch ein kleiner Streit, wir wissen es nicht. Jetzt gehen sie gemeinsam zum Gebet in den Tempel und dann geschieht ein großes Wunder. Ein lahmer Mann, der über 40 Jahre alt war, wird geheilt und dann gibt es erstmal einen großen Lobpreis an den Herrn. Freude, dass ein Mensch gesund geworden ist. Aber auch Anfechtungen und Angriffe, sie werden gefangen genommen. Und dann heißt es im 13. Vers Apostelgeschichte 4, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, bemerkten sie, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute waren und verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wieder dieselbe Situation. Ihr seid mit Jesus zusammen gewesen, wie damals, als Petrus ihn verleugnet hat. Aber jetzt ist der ein ganz anderer Petrus geworden oder ein anderer Simon geworden. Ich habe das auch so genannt, vom Simon zum Petrus. Simon ist ja auch geblieben, aber er war jetzt auch ein Fels im Sinne Gottes. Nicht eigenmächtig und mit dem Kopf durch die Wand, sondern ein Werkzeug. Und das Wort Freimütigkeit war ein Kennzeichen der ersten Christen. Ich weiß nicht, ob uns das Wort so geläufig ist. Da steckt das Wort Freiheit drin, da steckt das Wort Mut drin. Und das bedeutet sehr viel. Petrus bekennt sich ganz klar dazu und sagt selbst im 19. Vers, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Er steht ganz klar da. Ihr habt mich gefangen genommen, gefesselt, Johannes mit. Wenn ihr wollt, schmeißt ihr mich ins Gefängnis, könnt ihr machen. Aber wir werden nicht auf euch hören, mehr als auf Gott. Und von Jesus nicht mehr zu reden, ist uns unmöglich. Das funktioniert nicht. Das macht Petrus ganz, ganz deutlich. Und dann kommt das Anliegen der ersten Christen. Sie müssen freigelassen werden, noch, nachher werden sie auch noch immer wieder gefangen. Und die ersten Christen haben sich zum Gebet versammelt, so wie wir uns auch immer wieder zum Gebet versammeln, zu den Gebetsstunden. Wie geht es uns da? Wenn Gott uns so viel anvertraut hat, Schlüssel, Verantwortung, Segen durch die Netze, haben wir schon gesehen und uns auf uns hinweist, auf unsere Schwachheiten durch den Hahn. Welche Gebetsanliegen haben wir? Ich stelle oft fest, dass die Gebetsanliegen oft um die Gesundheit sich drehen. Menschen, die schwach sind, krank sind. Das ist auch richtig so. Steht hier auch drin. Aber sie hatten eine andere Reihenfolge. Die ist mir aufgefallen. Die möchte ich mit euch teilen. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Worum haben sie als erstes gebetet? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten ein Wort oder dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Hier steht nicht, dass sie nicht ins Gefängnis kommen, lasst uns gesund bleiben oder segne uns. Nein, das erste Anliegen war Freimütigkeit. Menschenfurcht soll verschwinden. Und dann das nächste und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Vielleicht ist das auch an uns eine Ermutigung. Wie gesagt, in unserer Gemeinde ist das auch oft so, dass wir die Anliegen, die uns persönlich betreffen, die wir dem Herrn auch mit Sicherheit sagen dürfen, auch klagen dürfen, gesundheitlich. Wir haben auch viele Nöte in unserer Gemeinde, sind immer wieder Leute da. Zurzeit auch einige, die auch an Krebs erkrankt sind. Das sind echt heftige Anliegen, die gehen wir mit und tragen wir mit. Aber die stehen nicht an erster Stelle unserer Liste im Gebet, sondern als erstes das Reich Gottes, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und zwar egal, welche Menschen es sind, unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Und wenn das passiert, dann wird vielleicht die Heilung automatisch kommen. Wenn wir da umdenken könnten und uns auf das besinnen, dann wird der Herr auch das andere schenken. So wie bei den Netzen, haben wir uns noch erinnert. Tut das, was ich euch sage, wirft die Netze zum Fang hinaus. Und dann wird der Herr für alles Weitere sorgen. Ja, wie wir es lesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das andere, Heilung, Geld, was ihr braucht, Autos, Häuser, wird euch alles hinzugefügt werden. Wir können das aus unserer Erfahrung auch oft bezeugen. In 1. Petrus 5, warnt Petrus und ermutigt die Gemeinde nochmal mit einem Vers. Aber ich möchte vorher noch eine kleine Illustration einfügen aus der Ukraine. Den Mann, den ihr da an der Kanzel seht, der heißt Tolik, der ist aus dem Donbass. Ja, ich weiß nicht, woher die ukrainischen Geschwister hier kommen. Aus welcher Stadt kommt ihr? Aus Kokovo-Gorodowy? Charkow, also die kommen aus Charkow, gehört schon fast zum Donbass. Der Tolik, der spricht in der Nähe von Donetsk, das ist eine Stadt Pokrowsk. Und das ist im Jahre 1819 entstanden, da war ja schon der Krieg. Und das war für mich eine sehr wichtige Lektion. Ich bin da oft gewesen, wir fahren da immer wieder hin. Das Bild da oben links haben wir gemacht, da hat er uns direkt an die Frontlinie gefahren. Die ist nur 15 Kilometer weg von dem Dorf, wo sie wohnen, mehr oder weniger. Und die Geschosse, die flogen da ja schon all diese Jahre hindurch. Jetzt ist das natürlich unmöglich für uns, dahin zu fahren. Aber 1819 sind wir da gewesen, auch 20 waren wir da. Und da sagt der Tolik, es war so, wir kriegten einen Hinweis, euer Dorf, wo ihr seid, wird beschossen werden. Und was machen wir jetzt? Er ist dort mit einer kleinen Gemeinde, ältere Leute meistens. Das ist so, dass die Leute sich dort kennen, diesseits und jenseits der Frontlinie. Ist ja dasselbe Volk. Und wenn sie wissen, boah, unsere Angehörigen, meine Oma wohnt in dem Dorf, ich gebe einen Tipp und sie rufen an, hör mal zu, in dem der Uhrzeit ist geplant eine kriegerische Auseinandersetzung und bringt euch in Sicherheit. Ich habe Tolik gesagt, ja klar, du hast bestimmt dein Auto gepackt und alle Leute evakuiert von deiner Gemeinde, um euch in Sicherheit zu bringen. Ja, sagt er, das habe ich gedacht, aber wir haben nicht so viele Autos. Ich habe das durchgerechnet, nur ein Drittel würden wir schaffen, weil wir hatten nur 2 oder 3 Stunden. Der Rest müsste da bleiben. Ja gut, sage ich, dann hast du bestimmt deine Familie, du hast ja ein Auto und so viel du konntest in Sicherheit gebracht. Ja, sagt er, habe ich auch gedacht. Aber wie würde ich den nächsten Sonntag dann auf die Kanzel gehen, wenn die Gemeinde noch Gottesdienst feiern könnte? Ich bin weggefahren, habe mich und meine Familie in Sicherheit gebracht und euch habe ich hier gelassen. Dann hat er gesagt, nein, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns hingekniet, gebetet und haben diese Nacht oder diese Stunden abgewartet. Und das Geschoss kam geflogen, so wie vorhergesagt wurde, genau zu der Uhrzeit. Aber es schlug im AK 300 Meter neben uns ein und hat uns in diesem Moment nicht geschadet. Jetzt ist die Situation immer noch da. Die Geschwister sind jetzt da und fahren Hilfsgüter in diese Stadt Pokrowsk. Tolik und seine Frau sehen wir da. Aber für mich sind sie ein Vorbild, gerade im Blick auf die Freimütigkeit, die wir bei Petrus gesehen haben. Das Evangelium und das Reich Gottes steht auf dem ersten Platz. Und wir sind da, wo der Herr uns hingestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Keine Ahnung, ich war nicht in dieser Situation. Aber Tolik hat es gemacht und er ist immer noch, seine Familie ist mittlerweile in Uschgorod, die Kinder. Und er fährt mit seiner Frau, er lädt das Auto dort mit Hilfsgütern voll und fährt in seine Heimat und bringt dort Hilfsgüter für die, die nicht fliehen können. Und auch nirgendwo hin können. Und die Menschen sind dankbar dafür. Und wir dürfen auch ein bisschen unterstützen. Ich würde euch auch bitten, für sie zu beten. Aber lernen, was es heißt, Freimut. Vielleicht wird der Herr uns auch noch irgendwann herausfordern. Für Dinge, wo wir denken, das schaffen wir nicht, das packe ich nicht. Vielleicht sind auch sogar in deinem und meinem Leben da, wo wir sagen, Dinge, der Herr, das ist eine Nummer zu hoch. Dieser Schlüssel ist eine Nummer zu groß für mich. Das packe ich nicht. Der Herr sagt, geh hinaus, mach das in meinem Namen. Und dann spricht Petrus im 2. Petrusbrief 5, Vers 8 und ermutigt die Geschwister, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, 1. Petrus 5, Vers 8, den Glauben nicht aufzugeben. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnt. Diesen versteht standhaft durch, nicht durch eure Kraft, nicht durch eure Erfahrung, euer Know-how durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden auch an der Bruderschaft in der Welt sich vollziehen. Und den letzten Punkt, den möchte ich aus Zeitgründen jetzt auch relativ kurz halten, nur erwähnen, das mit dem Licht. Ich bin der Meinung, dass daneben noch ein Gefäß mit Salz steht. Ich weiß es aber nicht, ich müsste den Maler fragen. Ich glaube, er hat Licht und Salz gemalt. Jesus jedenfalls sagt das in einem Satz zusammen, dass wir Licht und Salz sein sollen in der Welt. Petrus ist ja auch ein Apostel geworden, ein Gesandter, haben wir ja gelesen. Simon, Petrus, Knecht oder Sklave und auch Apostel. Und er ist das Salz mit vielen anderen gewesen. Und ich möchte uns ermutigen, auch darüber nachzudenken. Sind wir Licht und Salz oder steht unser Licht unter dem Scheffel und leuchtet zwar, aber kein Mensch sieht es? Lasst uns mit Gottes Hilfe und im Gebet hinausgehen. Ja, wir werden auch bleiben mit unseren Charakterschwächen. Der Petrus ist Simon geblieben, er wurde so genannt und wird auch so genannt. Und sogar bis zum zweiten Brief stellt er sich immer noch so vor, auch mit den Charakterschwächen. In Galater 2 lesen wir eine Stelle, dass er da auch geheuchelt hat und von Paulus zurechtgewiesen werden muss. Wir nehmen das mit, aber der Herr ist da und führt und leitet uns und er möchte uns zu treuen Knechten machen. Mit den Versagen ist er da und macht uns zum Felsen. Mit unseren Schwächen sendet er uns aus im Sinne seiner Gesandtschaft, beim Petrus als großen Apostel. Aber er sendet uns in die Plätze und zu den Menschen, die er uns für uns bestimmt hat. Möge der Herr uns reichlich segnen dabei und Gottes Segen euch allen. Amen.